Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
Wir freuen uns, dass wir uns heute wieder hören mit einer neuen Ausgabe und natürlich mit Christian Schmicke, dem Redaktionsleiter und Chefredakteur von Reise von 9.
Und mit Sabrina Gander, der Chefin von Radio Tourism.
Dann starten wir mal rein und verraten doch auch gleich, bevor wir im Nachgang immer nach dem Talk hier nochmal so ein Zusatzthema haben, wen wir heute als Gast der Woche haben und warum du den ausgewählt hast, Christian.
Die asiatischen Länder waren ja während der Corona-Pandemie ziemlich lange völlig von der touristischen Bildfläche verschwunden. Nach allem, was man so in der Branche hört, scheinen sie sich aber, was die Nachfrage angeht, wieder sehr gut erholt zu haben und scheint wieder begehrt zu sein, dorthin zu reisen. Und darüber unterhalte ich mich mit Stefan Römer. Der ist der Chef von DTH Travel. Bis ins vergangene Jahr hieß das Unternehmen Detailm Travel. Und das ist als Destination Management Company, früher hieß das, glaube ich, Incoming Agentur, in 15 verschiedenen asiatischen Ländern und diversen Quellenmärkten aktiv.
Dann hören wir mal rein. Hier kommt der Talk der Woche.
Hallo Stefan.
Hallo.
Stefan, dein Unternehmen DTH Travel, das ist in Asien sehr aktiv. Ich glaube in 14 Ländern, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und ihr seid eine große Destinationsmanagement Company und einer der größeren Player auch da in Asien. Erzähl uns doch einfach mal ein bisschen was über das Unternehmen.
Wir sind 14 Boutique-Firmen, die natürlich ganz explizit jede Firma für sich auf die entsprechende Destination eingeht. Und klar kommt man dann zusammen als größere Firma rüber. Aber wir sind auch nicht so gemanagt. Jede Unit ist recht eigenständig. Mhm. Obwohl wir dann natürlich die Standards über die ganze Gruppe genau die gleichen haben. Wir haben die gleiche Versicherung, wir haben das gleiche IT-System, wir haben die gleichen Abläufe, wir haben die gleichen Qualitätsstandards etc. Wir sind natürlich durch unser Alter, welches junge 66 Jahre ist oder jetzt dann 67, sind wir eine der älteren und etablierten DMCs in Asien und konnten so natürlich über die Zeit auch wachsen.
Welche sind denn eure wichtigsten Destinationen? Du hast gesagt, ihr seid in 14 Ländern aktiv. Welche sind so vom Volumen da die bedeutendsten?
Volumen ganz klar Nummer 1 Thailand, Nummer 2 Philippinen, dann Nummer 3 Malaysia und dann Indochina-Länder, also Vietnam, Kambodscha, Sri Lanka, Malediven, die sind alle eigentlich dann in der Folge. Die sind ähnlich groß.
Okay. Während und im Nachklang der Corona-Pandemie haben sich ja einige asiatische Länder erst relativ spät geöffnet. Welche laufen denn jetzt wieder richtig gut und bei welchen habt ihr da vielleicht auch noch Probleme?
Also nehmen wir es vorweg, Probleme haben wir an keiner Destination. Und es ist richtig, Asien hat nach der Pandemie recht spät geöffnet, was nachträglich sicher suboptimal war, das erkennen wir, also nicht nur im Tourismus, Asien hat auch wirtschaftlich darunter gelitten, das erkennt man heute, Asien hat die Pandemie nicht gut gemeistert und wir dürfen jetzt sagen, dass sich eigentlich bei uns alle Länder recht gut angelassen haben wieder. Wenn eines noch hinten nachhinkt, dann ist es Hongkong und China. Die hinken im Moment bei uns hinten nach.
Würdest du das eher auf politische Ursachen schieben oder gibt es da andere deiner Einschätzung nach?
Einerseits mal ganz sicher die späte Öffnung dieser Länder. Was wir erkannt haben, alle Länder, die je später das Land geöffnet hat, umso später kamen dann auch die Buchungen rein. Weil es zeigt sich einmal mehr wieder, die Leute entscheiden sich für ihre Ferien, gerade wenn es um Langstreckenferien geht, im Schnitt etwa 9 Monate im Voraus. Also braucht es eine Anlaufzeit von etwa 9 Monaten. Und das haben wir genau nach der Pandemie so erkannt. Hat sich ein Land geöffnet, kamen zwar die ersten Buchungen rein, zögerlich, aber dass es sich dann richtig wieder in Schwung kam, das war etwa erst 9 Monate mit 9 Monaten Verzögerung.
Und die Länder, die jetzt am gefragtesten sind in Asien, sind das Thailand und die, die du eben als die Großen benannt hast, aus eurer Perspektive?
Dürfen wir sicher so sagen. Wir dürfen aber auch sagen, wir sehen, dass gewisse Länder einen absoluten Trend im Moment verzeichnen. Das ist das ganze Ostasien, also Japan vor allem in unserem Fall jetzt, das DMC. Haben aber auch eine sehr, sehr gute Nachfrage, besser als vor Pandemie nach Malaysia, aber auch nach Vietnam. Also wir sind eigentlich bei allen Ländern, wenn ich jetzt die Umsätze anschaue, über den Vor-Pandemie-Werten. Aber wo wir wirklich die höchsten Zuwächse haben, das ist Malaysia, Japan, Vietnam.
Wie erklärst du dir das, diese Attraktion oder Attraktivität?
Ja, Ich sage es jetzt mal so, es gibt natürlich immer gewisse Trends und das war jetzt abzusehen, dass Ostasien in die Trendsituation kommt. Denken wir nur schon daran, wir hatten ja in Ostasien 2011, also in Japan namentlich, den Unfall in Fukushima. Da ist das Japan-Geschäft für etwas mehr als ein Jahr fast zum Erliegen gekommen, hat sich dann graduell erholt und man hat schon vor der Pandemie gesehen, dass die Nachfrage nach Japan sehr stark ist. Die hat sich dann nach der Pandemie, und Japan war ein Land, das ja auch sehr lange geschlossen war, fast explosionsartig wieder entwickelt. Also wir haben heute in Japan Umsätze, die haben sich um 40-50% erhöht gegenüber vor Pandemie.
Japan ist ja, wenn man auf den deutschen Quellmarkt achtet, schon insofern ein besonderer Fall, als da im vergangenen Jahr mit JF-Tours eigentlich der größte Player im hiesigen Markt, wenn es um Japan-Reisen ging, der ja auch für viele andere Veranstalterreisen die Segel gestreckt hat. Und daraufhin war dann ja erstmal eine große Frage, ja, wie kompensiert man denn eigentlich diesen Ausfall? Zu dem Zeitpunkt seid, wenn ich das richtig erinnere, auch ihr da eingestiegen, ne?
Ja, fast gezwungenermaßen. Also wir waren im Aufbau unserer DMC in Japan als Incoming Agency. Waren wir mittendrin und da ist eben die Situation mit JF gekommen und da kamen wir natürlich mit unseren Kunden zusammen und jedermann suchte nach einer Lösung. Wir haben literally innerhalb von 10 Tagen haben wir 3000 Passagiere übernommen, die schon gebucht waren. Und im gleichen Stil, wie das JF angeboten hat, haben wir diese betreut. Und das ging wirklich sehr gut. Und touch wood, ich darf sagen, wir haben 3000 zufriedene Kunden wieder zurückgebracht, jetzt innerhalb eines Jahres.
Okay. Und du sagst, die Nachfrage ist nach wie vor stark. Es war ja zunächst so, dass man im Hinblick auf Japan so in der Branche über exorbitant hohe Preise gesprochen hat. Wenn ich es richtig erinnere, hat sich zuletzt die japanische Währung wieder ein bisschen nach unten entwickelt. Das könnte die Preise vielleicht dämpfen. Aber wie ist die aktuelle Situation vor Ort?
Also da müssen wir natürlich objektiv bleiben. Prinzipiell ist Japan so günstig, wie es noch nie war. Das einfach mal als Fact, weil die japanische Währung, der Yen, hat sich im Gegensatz zum Dollar etwa um 40% abgewertet. Innerhalb seit vor Pandemie bis jetzt, also 2018 bis jetzt, ist der Yen 40% günstiger. Die Hotelpreise, wenn wir die anschauen und Preise für Transportation, die haben sich erhöht, aber nicht im gleichen Stil. Die Nebenkosten in Japan haben sich nicht erhöht. Japan hat eine verhältnismäßig tiefe Inflation. Also im Gesamten ist eine Japanreise so günstig wie eigentlich noch nie. Jetzt natürlich an den neuralgischen Touristenorten und in den Städten, nehmen wir jetzt Tokio, Kyoto, Osaka, vielleicht noch Hiroshima. Da ist natürlich bedingt durch die Nachfrage, ist es auch schwierig, Plätze zu kriegen. Und hier haben sich die Preise vielleicht etwas mehr erhöht. Wir haben aber ganz viele Orte in Japan, wo die Preise gleich sind. Und entsprechend sind die Kosten für uns in unseren Währungen halt dann etwa 40% günstiger.
Wenn wir mal den etwas größeren Bogen schlagen, kann man denn für Asien insgesamt von einer homogenen Preisentwicklung ausgehen oder unterscheidet sich das von Destination zu Destination sehr deutlich?
Nicht sehr deutlich, aber wir haben die Situation, dass die asiatischen Lokalwährungen sich gegenüber Dollar, Euro oder Schweizer Franken eher abgewertet haben. Ich würde mal sagen, wir können zwischen 10% und 15% ausgehen, seit vor Pandemie. Mhm. Aber entsprechend, währungsbedingt sind die Preise günstiger geworden. Wir haben wenig Länder, die massiv ihre Preise erhöht haben, wenn überhaupt. Also wir haben eigentlich viele Länder, wo die Preise recht stabil geblieben sind und so die Kosten für Europäer eher günstiger sind. Also man kann im Vergleich zu Vorpandemie mit etwa 10% günstigeren Preisen im Durchschnitt rechnen.
Und wie sieht es mit dem Flugangebot aus?
Das Flugangebot ist sicher noch im Moment der Challenge. Wir haben ungefähr 85% des Sitzplatzangebotes von Europa nach Asien verglichen vor Pandemie. Entsprechend auch die Flugpreise sind etwa ein Viertel teurer als vor Pandemie. Das kompensiert sich aber in der Regel und aus der Erfahrung mit dem eher günstigen Landarrangement recht gut. Wir dürfen wirklich sagen, Asien hat im Moment ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Und wenn wir mal von den Preisen absehen, gibt es, was die Destinationen angeht, marktübergreifende Trends, die in Sachen Reisen erkennbar sind? Hat sich da im Vergleich zu den Zeiträumen vor der Pandemie etwas geändert, was die Leute tun wollen?
Ich möchte jetzt nicht sagen, massiv geändert, aber ganz klar ein Trend, der sich einfach weiterzieht, wie wir es auch schon vor Pandemie erkannt haben. Die Leute wollen das Authentische. Sie wollen das authentische Asien. Die Leute fragen oft danach, dass sie, touristischen, vielleicht schon Massendestinationen entfliehen möchten. Obwohl wir das in Asien vielleicht noch nicht so kennen, wie das vielleicht gewisse europäische Destinationen aufweisen. Also da wollen die Leute ausweichen. Da ist klar eine Frage, was gibt es alternativ? Wie kann ich den Massen entfliehen? Diese Entwicklung, die zeigt sich ganz eindeutig, hat aber auch schon vor Pandemie angefangen. Dann ganz klar, die Leute reisen heute viel individueller. Sie wollen ihre Reise möglichst nach den eigenen Wünschen und Bedürfnissen so gestalten, dass sie eben auch ein Maximum aus der Reise herausholen. Und da ja eine Asienreise oft auch eine Langstreckenreise ist, jetzt gerade für uns, für unsere Märkte sowieso eine Langstreckenreise, kommt ja auch vielfach der Aspekt dazu, dass die Leute auch noch etwas für sich mit nach Hause bringen wollen, also sprich, dass die Reise auch einen gewissen Bildungscharakter hat oder einen Interessencharakter, wo man gewisse Sachen noch lernen oder sehen oder erfahren möchte. Ganz eindeutig, dieser Trend, dieser hält an. Die Leute wollen mehr von der Destination. Sie wollen individueller die Destination bereisen. Das hält an. Und nicht zuletzt auch die Nachhaltigkeit, das ist ein Thema zum Glück, das sich auch weiter so entwickelt. Die Leute reisen heute oft schon viel bewusster als Jahre zuvor.
Was heißt in diesem Zusammenhang dann bewusster aus deiner Perspektive? Also bei der Wahl des Verkehrsmittels pro Ort oder bei der Wahl der Unterkünfte, worin unterscheidet sich das?
Also einerseits eben, man will überfüllte Touristenspots vermeiden. Sagen wir das mal als einer der Punkte. Dann, die Leute sind interessiert, sich eher mit der Lokalbevölkerung einzulassen, als dass man sich eben vielleicht in einem hermetisch abgeriegelten Touristenspot aufhält. Mhm. Dann sehen wir auch klar der Trend, man will das Authentische, also man will etwas beitragen, das die Lokalbevölkerung nicht unter dem Tourismus in dem Sinn leidet, sondern eben auch vom Tourismus profitieren kann. Also man will nicht Infrastrukturen überstrapazieren, man schaut darauf. Ganz sicher eben auch bei der Hotelwahl, die vielleicht internationalen Brands sind da in Asien eher ein bisschen im Nachteil. Ich sehe das, die Leute suchen eher das Authentische, lokale Brands. Boutique-Hotels sind ganz stark im Trend. Wir haben sehr viele Hotels zwischenzeitlich, die sich auch zertifizieren ließen in den letzten Jahren nachhaltige Hotels, nachhaltiges Konzept, ökologische Konzepte, das kommt ganz klar auf und das wird auch vermehrt nachgefragt.
Also angebotsseitig sind die asiatischen Länder heute darauf auch besser eingestellt als in der Vergangenheit?
Das darf ich ganz sicher so bestätigen.
Ist das denn, was die Nachfrage angeht, also der Versuch, den Massen zu entfliehen und authentischere Reiseerlebnisse zu sammeln, ist das ein Phänomen, was vor allen Dingen, ich sag mal so, bei Deutschen, Schweizern und vielleicht Mitteleuropäern ausgeprägt ist oder kann man das quellmarktübergreifend beobachten?
Wir haben natürlich schon Unterschiede in den verschiedenen Märkten. Ich würde jetzt mal sagen, wir dürfen die Nachhaltigkeit ganz sicher dem europäischen Markt zuschreiben, dass hier ein größeres Interesse besteht als beispielsweise bei verhältnismäßig jungen Märkten aus Asien, Südamerika. Also da ist Europa ganz sicher, wie soll ich jetzt mal sagen, Europa hat hier mehr Anforderungen. Aber wie ich gesagt habe, jeder Markt unterscheidet sich. Ich kann jetzt nicht einfach den russischen Markt mit dem zentraleuropäischen Markt über eine Leiste schreiben. Selbst innerhalb Zentraleuropas, ich kann keinen deutschen Markt mit einem französischen Markt vergleichen. Da sind die Anforderungen unterschiedlich, da ist zum Teil auch Kaufkraft unterschiedlich. Also schlussendlich ist jeder Markt sehr spezifisch, und das gilt es ja gerade als DMC wahrzunehmen. Wir wollen ja ganz bewusst auf die Bedürfnisse unseres Quellmarktes eingehen und das eben als DMC dem Reiseveranstalter oder dem Reisebüro eben entsprechend feintuned anbieten können. Erst dann wird eigentlich die Reise zum Erfolg.
Wie viele Quellmärkte bedient ihr denn und welche sind die stärksten davon aus eurer Sicht?
Also unser größter Markt ist im Moment UK, also England. Dann ganz klar Zentraleuropa, Deutschland, Schweiz, Frankreich, auch Österreich. Dann ist der russische Markt für uns wichtig. Hier gibt es einen immer noch sehr stabilen Markt in der Mittelklasse und Oberklasse. Die reisen natürlich jetzt eher nach Asien, weil für sie Europa im Moment kein Thema ist, also visumsbedingt. Dann ist für uns Südamerika, also der ganze lateinisch sprechende Markt ist für uns wichtig, inklusive übrigens Spanien und Portugal, das sind wichtige Märkte. Wo wir nicht sehr stark sind, ist der amerikanische Markt.
Also der nordamerikanische Markt.
Der nordamerikanische ist im Moment bei uns nicht sehr ein starker Markt. Da haben wir wenige Kunden.
Wenn man in den 2010er Jahren mit Touristikern, die im Asiengeschäft aktiv sind, gesprochen hat, dann war da oft so eine Tendenz zu erkennen, dass sie gesagt haben, naja, also die europäischen Quellenmärkte werden eigentlich jetzt aus der asiatischen Destinationsperspektive immer unwichtiger, weil der innerasiatische Verkehr eine immer größere Rolle spielt. Ist das so?
Sehe ich gar nicht. Sehe ich gar nicht. Hier vergleichen wir Volumen mit unter Umständen auch ganz anderen Anforderungen. Also wenn ich jetzt,
Okay.
nehmen wir den deutschen Markt. Der Deutsche hat eine durchschnittliche Aufenthaltszeit in Asien von etwa 17 Tagen. Der Asiate ist irgendwie bei 3 Tagen in einem Land. Also haben wir da schon mal aufgrund der Reisedauer einen Unterschied. Und natürlich auch aufgrund des Reisebudgets. Der Deutsche gibt natürlich pro Kopf und Tag eher mehr Geld aus als beispielsweise jetzt vielleicht ein Asiate. Also das unterscheidet sich je nach Land. Das kann ich jetzt nicht einfach so verallgemeinert sagen. Auch in Asien kann ich es nicht verallgemeinert sagen. Aber diese Unterschiede gibt es zu beachten.
Wir haben ja unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern viele Leute, die in irgendeiner Form Reisen verkaufen und die dann auch unter die Leute bringen möchten. Hast du denn für Veranstalter und Reisebüros im Hinblick auf die Vermarktung von Asienreisen einen Tipp, was sie besser, geschickter machen können?
Ich sehe Folgendes, und das ist vielleicht ein bisschen ein, wie soll ich sagen, ein Schwachpunkt auch unserer Veranstalter. Jedermann bietet gerne vergleichbare Produkte an. Gerade der deutsche Markt ist hier ganz speziell. Im deutschen Markt sind alle Produkte sehr vergleichbar. Und das ist genau eigentlich das, was ich schade finde, weil dann kämpft der deutsche Markt prinzipiell nur im Preissegment. Die Hotels, es bieten fast alle deutschen Veranstalter die gleichen Hotels an. Es bieten fast alle deutschen Veranstalter die gleichen Rundreisen an, die ich sogar sagen muss, seit 15 oder 20 Jahren kaum geändert haben. Und da sehe ich ein Riesenpotenzial und das erkenne ich auch, dass das zwischenzeitlich gewisse deutsche Veranstalter eben auch wahrnehmen. Dass man eben eigentlich auch mit Innovation neue Sachen auf den Markt bringen kann, die sehr gut im Markt ankommen. Ich weiß, wir konnten mit zwei, drei deutschen Veranstaltern dazu verhelfen, dass sie ihre Asiengeschäfte massiv erhöhen konnten, weil sie einen Weg gegangen sind, wo sie gesagt haben: Okay, wir versuchen es, wir machen etwas anderes, was alle anderen machen. Und für sie war der Weg sehr erfolgreich.
Also es ist durchaus möglich, auch Produkte abseits der ausgetretenen Pfade zu verkaufen.
Ich sehe es nicht nur als möglich, ich sehe es als große Chance und eigentlich als Erfolg für den deutschen Veranstalter.
Wir haben vorhin ein bisschen über das Thema Japan schon geredet, ne? Da wollen ja immer alle gerne zur Kirschblüte hin, ne? Und dann sind alle da, wenn alle da sind. Und natürlich ist man da sicher auch als Kunde besser beraten, wenn man ein bisschen antizyklisch handelt, oder?
Das möchte ich genauso auch sagen. Gerade Japan ist ein wirklich gutes Beispiel. Ich habe beispielsweise meine Japan-Ferien Weihnachten, Neujahr verbracht mit meiner Familie, also unsere Jahresferien. Weihnachten, Neujahr in Japan ist Tiefsaison. Die Japaner reisen nicht, es reisen wenig Leute nach Japan in dieser Zeit. Ist aber eine der wunderschönen Zeiten, weil das die Zeit, wo man beispielsweise täglich praktisch den Fuji von Tokio aussieht im blauen Himmel, hat in der Regel recht gutes Wetter und kann so recht viel in Japan entdecken und die Preise sind etwa weniger als die Hälfte während der Kirschblüte. Also auch für eine Familie sehr, sehr erschwinglich. Und ich glaube, das ist das, wo wir auch als Europäer zwischenzeitlich ein bisschen umdenken müssen. Wir müssen ja nicht immer dorthin gehen, wenn alle ans gleiche Ort und zur gleichen Zeit gehen. Das ist ja genau dort, wo ich eben den Massentourismus vermeiden kann, dass dort, wo ich mich entwickeln kann. Also da profitiere ich eigentlich nur, wenn ich genau etwas mache, was vielleicht die Masse eben nicht macht.
Dann lass uns doch vielleicht zum Abschluss noch kurz über euer wichtigstes Reiseziel Thailand sprechen. Gibt es da vergleichbare Phänomene und einen Tipp, was Reisende oder Veranstalter besser machen könnten?
Ja, das glaube ich. Da gibt es einige Tipps und einige Punkte. Beispielsweise hat sich Thailand in den letzten Jahren als sehr konkurrenzfähige Sommerdestination entwickelt.
Also in unseren
Aber
Sommermonaten.
unseren Sommermonaten, genau, eine europäische Familie kann zum Teil in Thailand günstiger Ferien machen, Sommerferien machen, als sie das am Mittelmeer macht. Einfach nur schon aus der Situation, dass natürlich auch die Hotelpreise und die Nebenkosten ein Bruchteil von dem kosten, was es beispielsweise im Mittelmeer ist. Also das ist eine Möglichkeit, die Saison zu nutzen oder eben die Saisonunterschiede zu nutzen. Und wenn ich jetzt schaue, arbeitsbedingt bin ich eigentlich immer in dieser Zeit in Asien. Die letzten 5, 6 Jahre hatte Asien wunderschöne Sommer. Traumwetter und natürlich immer schön warm, was man ja sonst in Asien auch kennt, so. Das Zweite, ich muss ja nicht immer eben dorthin reisen, wo alle hinreisen. Wir haben beispielsweise letztes Jahr komplett neue Tour-Itineraries entwickelt. Weg dort, wo eben alle durchgehen. Es muss ja nicht immer nur das UNESCO-Weltkultur sein, das ich, Weltkulturerbe sein, das ich sehen will. Ich will vielleicht eben auch viel authentischere Erlebnisse sehen. Und ich würde wirklich gerne jedermann die sehr, sehr positiven Kundenkommentare zeigen. Und nicht zuletzt sind eben diese Destinationen dann auch oft günstiger als dort, wo sich die ganze Masse hinbegibt. Also das sind sicher Tipps, wo ich sagen kann, da kann man sich unterscheiden, da kann man dem Kunden eine Freude machen und eben es wirkt sich natürlich noch positiv preislich aus.
Und wohin führt dich deine nächste Reise?
Ich habe gar keine Reise im Moment geplant.
Das gibt's ja nicht.
Ja, also ich muss da mal im Familienrat fragen, aber ich denke, dass es irgendwo in Asien sein wird. Ich glaube, Philippinen stehen bei uns auch nächstens wieder mal an als sehr beliebte Destination. Ich glaube, so etwas könnte wohl hinkommen.
Lieber Stefan, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Danke, gern geschehen. Danke für die Nachfrage.
Lieber Christian, sprechen wir nochmal über das Gleiche wie letzte Woche oder gibt es doch diese Woche ein neues Thema, über das wir reden sollten?
Ja, wir können ja über zwei Themen sprechen. Also zum einen tatsächlich in Bezug auf die FTI-Pleite war ich baß erstaunt, wie schnell die anderen Veranstalter alle mit Angeboten rausgekommen sind, um sich die vermutetermaßen jedenfalls heimatlosen FTI-Kunden zu schnappen. Und auf einmal waren da Dinge möglich, die man sonst so nicht hat, ne? Also Verzicht auf Anzahlungen, kostenlose Stornos, Sonderpreise. Zum Teil haben die dann so Matching-Funktionen, was die Preise von gebuchten FTI-Reisen anging, da eingeführt. Und das ging ja wirklich in atemberaubender Schnelligkeit. Das hat mich tatsächlich erstaunt. Der andere Aspekt ist, in 2 Tagen spricht wahrscheinlich niemand mehr über FTI, weil ja die Fußball-Europameisterschaft beginnt, oder?
Auf jeden Fall, das wird das große Sommerthema schlechthin werden. Also, solange sie gut läuft für uns.
Wohl wahr. Wie sind deine Prognosen, Sabrina?
Du, ich bin immer für ein Sommermärchen bereit, aber ich habe ehrlich gesagt mich gar nicht damit beschäftigt. Freue mich aber auf Public Viewings und auf dieses schon, finde ich, immer total besondere Sommerfeeling, wenn du dann gemeinsam irgendwelche coolen Spiele anschaust. Also, ich drücke uns einfach die Daumen, dass wir lange Spaß haben dürfen.
So geht's mir auch, liebe Sabrina. Und wir hören uns wieder in der kommenden Woche mit einem neuen Talk.
Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.